SR Kultur. Diskurs.
Mit einem SR-Kulturgespräch und zu Gast ist der Gastrosoph, Gastrokritiker und Publizist Peter Peter. Mein Name ist Barbara Renno. Herzlich willkommen, Peter Peter.
Vielen Dank. Grüß Gott. Buongiorno.
Ja, da ahnen es unsere User und Userinnen schon. Sie sitzen in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München. Es hätte ja fast Italien sein können. Aber München ist ja bekanntermaßen die nördlichste Stadt Italiens. Spätestens seit den 80er Jahren ist es auch ein kulinarisches Zentrum für die Sterneküche und die Sterneköche. Da wurde auch so ein bisschen Gastrogeschichte geschrieben in München. Was macht München denn so attraktiv, wenn es ums gute Essen geht?
Ja, ich glaube schon, die Nähe zu Italien. München ist sehr italianophil, wie Sie gesagt haben, die nördlichste Stadt Italiens. Konkurrenz wäre allerdings noch Köln, aber wir reden jetzt über München. Und das Zweite ist, ich habe das Glück, in der Nähe des Viktualienmarkts zu wohnen. Das ist schon einer der schönsten Märkte Deutschlands, der eben auch ein bayerisches regionales Angebot von kleinen Bauern hat, aber natürlich schon auch Produkte aus ganz Europa und ein bisschen auch aus der ganzen Welt.
Unlängst habe ich bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, von den Fernsehkollegen in deren Kulturmagazin Capriccio einen interessanten Beitrag gesehen. Da ging es um vier junge Köche und Köchinnen, die in München gerade Furore machen. Sie haben sie sicher schon besucht, den einen oder anderen?
Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall der Dantler dabei, lokal in Giesing. Das eine wunderbare Mischung eben aus bayerischem und auch internationalen Anregungen hat. Da gibt es zum Beispiel Sushi, aber eben aus Fischen vom Starnberger See. Also wir haben im Augenblick eigentlich schon Gastrosophie. Das ist ja das Fach, was ich unterrichte. Das ist die Kultur der Küche. Da geht es tatsächlich ums kulinarische Erbe. Es geht aber auch um Betrachtungen, wie kann die kulinarische Zukunft aussehen. Es geht um regionale Profile. Und ich würde sagen, es ist doch so, dass die Köche immer mehr nachdenken in gewisser Weise. Also sie sollen auch kreativ sein, aber sie denken auch über die Produkte nach, über die soziale Verantwortung, über das Nicht-Wegwerfen und einfach auch darüber, was kann ich aus der eigenen Heimat eigentlich als kulinarisch holen und was ist es wert, aus dem Rest der Welt geholt zu werden.
Jeder Feldarbeiter soll am Sonntag sein Hühnchen im Topf haben. Das ist ein Zitat, das Heinrich dem IV. Henri IV. Zugeschrieben wird. Was damit markiert ist, ich habe es auch bei Ihnen gelesen, die Erfindung des modernen Restaurants und der Sterneküche von heute geht ja tatsächlich auf das Zeitalter der Revolution oder der Revolutionen in Frankreich zurück. Was ist da passiert in den Küchen?
Ja, also wir kennen es vielleicht aus alten Romanen oder vielleicht auch historischen Filmen im Mittelalter, im Barock und so. Da gab es natürlich private Einladungen, also wer gereist ist, je nach seiner sozialen Klasse, kam unter bei adligen Freunden oder bei gleichen Handwerkerkollegen. Das heißt, man lud sich gegenseitig ein, aber die öffentliche Gastronomie, die war eher bescheiden. Es gab halt große Tische, wo es ein Einheitsmenü gab, das konnte gut sein, aber oft wurde es auch kritisiert. Übrigens gab es auch nur große Betten, wo mehrere Leute ins Bett dann geschickt wurden, so wie im Matratzenlager des Alpenvereins vielleicht. Und ja, was ist dann passiert? Die Französische Revolution, die Adligen wurden vertrieben und die Herrschaftsköche wurden arbeitslos. Und zugleich strömte aber eine neue soziale Klasse nach Paris hinein. Das waren die Abgeordneten aus der Provinz, die keinen Palast mehr hatten, wo sie andere einladen konnten, die aber ein Mittagessen wollten. Und so kam es, dass eben nach kurzer Zeit dieses Restaurant eröffnet wurde. Das Restaurant war etwas völlig Neues. Es hatte eigentlich vom Namen her stärkendes Lokal, stärkende Brühe, stärkende Bouillon. Aber das Tolle war, dass es eben nicht so eine rustikale Kneipe wie vorher war, wo auch Frauen kaum reingingen, sondern es war ein gepflegter, gesitteter Raum, ja, wo man kultiviert bedient wurde, wo man in Ruhe speisen konnte. Das war das eine. Und was noch wichtig war, ich würde sagen, das war das Individuelle. Im Restaurant bekamen sie was ganz was Neues, eine Speisekarte. Sie konnten auswählen, was sie essen wollten. Sie konnten alleine dahin gehen. Es passte trotzdem und vor allen Dingen die Frauen konnten auch ins Restaurant gehen. Das war eine Sensation und das Restaurant hat ja eigentlich eine klare Entwicklung zu unserer heutigen Küche. Wenn wir mal überlegen, wie es früher war, es gab eine große Suppenschüssel für die Familie. Was ist heute? Jeder kriegt seinen Einzelteller. Auch das ist ein Verdienst des Restaurants.
Solche und noch ganz viele andere Dinge, das kann man sehr gut nachlesen in Ihren Kulturgeschichten der italienischen, österreichischen, französischen und deutschen Küchen. Diese Bände, die überzeugen als Kochbücher, als Waren- und Wirtschaftskunden und als Gesellschaftsbeobachtungen mit historischen Exkursen. Wann und wie haben Sie diese Rezeptur denn entwickelt?
Naja, ehrlich gesagt ist es natürlich ganz angenehm, wenn man Bücher über Themen schreibt, über die es noch kaum was gibt. Also eine Geschichte der deutschen Küche gab es eigentlich nicht. Das heißt, ich war ein bisschen frei, meine Rezeptur zu entwickeln. Was ich getan habe, war einerseits natürlich die Sekundärliteratur zu lesen. Das war nicht ganz leicht. Die war verteilt auf Religion, auf Sozialgeschichte, auf Jagd, auf Landwirtschaft. Dann aber natürlich auch meine Reiseerlebnisse einzubringen. Ich war immer jemand, der interessiert war, was man in unterschiedlichen Gegenden isst. Und ich war auch immer interessiert, die Kompliziertheiten der Speisekarte zu enträtseln. Sie wissen vielleicht, in jeder Region gibt es andere Begriffe, die nicht jeder sofort kennt. Und dann habe ich einfach einmal, naja, ich sag's mal ganz schnoddrig, die anderen Kulturwissenschaften durchgescannt. Also Essen und Trinken in der deutschen Malerei, Essen und Trinken in der Musik, Tafelmusik und so etwas, bestimmte Literaturstücke, die berühmt sind und natürlich auch ja, bestimmte berühmte Essen, bestimmte berühmte Gaststätten in Deutschland, die Schiffergesellschaft in Lübeck zum Beispiel. Und dann natürlich auch noch die Rezeptbücher.
Da dürfen ja nur Männer rein, ne? Das muss man jetzt mal sagen. Da dürfen ja nur Männer rein.
Ja gut, aber auch das hat schon was Soziales an sich.
Ich natürlich.
Finde es ganz spannend, ganz spannend. Wir haben es ein bisschen angesprochen, wie sozusagen die kulinarische Emanzipation der Frauen, die dann eben ohne ihren guten Ruf zu verlieren in die Gastronomie gehen können, wie das eigentlich eine der ganz großen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts ist, auch des 21., wobei ja heute noch ein bisschen diskutiert wird. Ist es ein kleines Problem, als Frau alleine zu essen? Ich höre doch immer wieder andere Sachen. Im Grunde sollte es keines sein, aber naja, da kann man ganze Artikel drüber schreiben.
Ich habe ja eben die Buchtitel angesprochen und Sie selbst haben es auch nochmal angesprochen. Es wird ja so ein bisschen suggeriert und es ist ja auch tatsächlich nicht so ganz einfach, Alternativen zu finden, dass es tatsächlich so eine geschlossene italienische, österreichische, französische und deutsche Küche gibt. Und das kann so ja gar nicht sein, diese Nationalküchen, weil Grenzen sich im Laufe der Geschichte mehr als einmal verschoben haben. Das wissen wir hier sehr genau. An der deutsch-französischen Grenze, wie oft die Linien da verschoben wurden. Also macht Küche, machen Rezepte ja nicht an Landesgrenzen halt, oder?
Nein, natürlich nicht. Gerade Sie haben Frankreich angesprochen. Also was ich zum Beispiel entdeckt habe, die berühmte französische Quiche, da ist ein deutsches Wort, kommt aus Lothringen und heißt eigentlich Küchlein. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel für diese Übergänge oder das bayerische Bœuf la Motte, also ein geschmortes Rindfleisch. Das ist natürlich eindeutig französisch. Also Küche macht tatsächlich nicht an Landesgrenzen Halt. Andererseits ist es spannend, wenn man, sagen wir mal, die Nachbarländer einer Nation kennt, dann weiß man schon fast ein bisschen, was es in dem Land dann auch zu essen geben wird. Trotzdem gibt es natürlich so etwas wie Rezeptverfestigungen und da sind wir eben dann doch auch bei der Sprache. Also ich habe mich auch viel mit Literatur beschäftigt, studienmäßig. Wenn ein Gericht, ich sage Ihnen ein ganz berühmtes Beispiel, einfach Salzburger Nockerln heißt, dann ist dieses Soufflé auf einmal ja ein identitätsstiftendes Gericht für die Stadt Salzburg. Ja, ein ähnliches Beispiel wäre das Wiener Schnitzel, das nicht unbedingt in Wien erfunden worden ist, aber natürlich muss das jeder Tourist in Wien essen. Und vielleicht noch, was Sie angesprochen haben, Nationalküchen. Also man muss auch ein bisschen schauen von Land zu Land. Ich sehe da große Unterschiede. Und zwar sind die auch ein bisschen politisch bedingt. Also Frankreich zum Beispiel setzt ja spätestens mit Ludwig XIV., also schon im barocken Absolutismus, auf einen ganz zentralen Staat. Das heißt, die Idee Frankreichs ist, die besten Dichter, die besten Baumeister, die besten Komponisten und die besten Köche nach Versailles und Paris zusammenzuziehen. Das heißt, Frankreich hat tatsächlich die Idee einer Nationalküche. Das würde ich schon sagen, aber natürlich im positiven Sinn. Man kann aus dem Wort Nationale auch herausholen, es sind die besten Sachen einer Nation, ja, oder die größten Anstrengungen.
Ja, und das Politische ist die Zentralisierung sozusagen.
Ganz
oder die
richtig.
Tradition der Zentralisierung.
Die Tradition der Zentralisierung. Ich würde sagen, Ähnliches haben wir auch noch in Österreich mit der K&K-Monarchie, wo Länderküchen aus Ungarn, aus dem Balkan, aus Triest, aus Vorderösterreich zusammenströmten, aber wo es so eine Art Deutungshoheit der Wiener oder ich würde fast sagen sogar des Deutsch-Wiener Zentralstelle oder des Kaisertums gab. Also da haben wir natürlich schon auch so bestimmte festgesetzte Gerichte. Wer nach Wien fährt, der muss halt Tafelspitz essen, der muss Käsekreiner essen, der muss das Wiener Schnitzel essen, der muss zum Heurigen gehen. Da gibt es durchaus sowas. Ganz anders natürlich Italien.
Ja, ist eine Halbinsel, vielleicht hat das auch damit was zu tun.
Ja, genau. Wenn wir uns Italien anschauen, Italien ist eine verspätete Nation. Es war immer zerfallen, bis vor 150 Jahren in viele kleine Einzelstaaten, ja, die Toskana, das Königreich Neapel, der Kirchenstaat, die Republik Venedig und alle diese Regionen hatten oder alle diese Staaten hatten halt ihre eigene Küche. Es gibt ein schönes Wort, das manchmal so ein bisschen spottend verwendet wird, vielleicht kennen Sie es, es ist der Campanilismo. Was würden Sie damit verbinden?
Naja, natürlich die Türme, aber mein Italienisch und meine etymologischen Kenntnisse des Italienischen, die sind noch schlechter.
Ich will sie jetzt in keiner Weise prüfen, aber unter Campanilismo versteht man eigentlich so ein bisschen dörflich-provinziell, dass man nicht über den eigenen Kirchturm hinausschauen kann.
Na gut,
kann.
Dann war ich ja schon mal ein bisschen auf der
genau,
Fährte.
Genau, und dass man voll überzeugt ist, dass die eigenen Sachen immer die besten sind, ja. Das ist so manchmal ein bisschen spöttisch, aber in der Küche ist es natürlich eine wahnsinnige Bereicherung. Schauen Sie, wenn man durch Italien fährt, also tatsächlich ist jede Stadt in Italien überzeugt, dass ihre Nudeln am besten sind und die haben auch schon wieder einen ganz anderen Namen als im nächsten Ort. Ja? Also so gesehen ist Italien wirklich das Land, das prädestiniert ist für diesen Aufschwung der Regionalküche. Und wir haben ja im Grunde auch die ganz große Bewegung, die die Regionalküche zur höchsten Weihen gebracht hat. Das ist Slow Food, ja. Also die eben nicht wie der Guide Michelin, der französische, von ganz oben, von der Spitze der Pyramide auf die Küche schaut und hofft, dass diese Top-Küche dann allmählich diffundiert und ausstrahlt, sondern die sagt, nein, die Vitalität unserer Küche besteht darin, dass wir so, so viele unterschiedliche Küchen haben. Also ich würde nicht sagen, die Nationalküche, die existiert nicht. Sowas gibt es schon. Es ist von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich.
Ich würde jetzt mal sagen, von außen betrachtet, ist das ja kein Widerspruch. Also man ist stolz auf die italienische Küche und noch stolzer ist man wahrscheinlich, ob man im Piemont kocht oder auf Sizilien kocht oder wo auch immer. Also das geht offensichtlich beides gut zusammen.
Also was ich natürlich spannend finde, es gibt ja dieses diskutierte Buch von Alberto Grandi, Die italienische Küche als Nationalküche, sei es sozusagen eine ausländische Erfindung von ausgewanderten Italienern in den USA und in Deutschland kreiert. Ein bisschen möchte ich dem auch zustimmen, wenn ich mir die italienischen Lokale in Deutschland anschaue und mir die Speisekarten anschaue, dann stelle ich sehr wenig Regionalküche fest, sondern dann gibt es tatsächlich einen Kanon von Gerichten, die fast überall da sind. Ja, was weiß ich, das sind Penne Gorgonzola, das sind bestimmte Pizzasorten.
Und Spaghetti Bolognese.
Genau, was ja eigentlich ja nicht geht. Also Spaghetti Bolo ist die falsche Pasta zur Soße, die eigentlich nicht mit Tomaten sein sollte. Also es gibt tatsächlich im Tourismus früher und eben auch in der Auslandsküche, das ist vielleicht auch nötig, in der Auslandsküche gibt es Klischees. Man kann die Auslandsküche auch regional rüberbringen, aber dann wird es sehr ausgefallen, sehr luxuriös, sehr viel Mühe, die Produkte auch ranzubringen. Es ist einfacher, eine Nationalküche nach außen zu transportieren und es erfüllt, glaube ich, auch die Wünsche der Ausländer mehr. Ja?
Und wenn dann noch dazu kommt, dass das auch gleichzeitig eine Qualitätsaussage ist, dann wird es ja richtig spannend. Sie haben das Wiener Schnitzel erwähnt, was nicht unbedingt in Wien erfunden wurde, aber Da gibt es ja ganz strenge Regeln für. Das muss sehr dünn sein, das muss vor allen Dingen Kalbfleisch sein, wenn es sich Wiener Schnitzel nennt. Und es muss natürlich einen Zitronenspalt auf sich liegen haben. Und genau. Es muss irgendwie so schön wellig sein und es muss in der Pfanne, es darf nicht in die Fritteuse gemacht werden.
Oh nein. Wow. Ja. Nein, ganz recht. Ob es so ganz dünn immer sein muss, da habe ich so meine Zweifel. Mhm. Also eine Wiener Schnitzelstadt ist ja auch Berlin, die da irgendwie sehr drauf stehen. Und es ist mir da eigentlich manchmal zu dünn. Da schmeckt man nur noch die Panade. Mhm. In Wien, wo ich studiert habe, schmeckt man schon auch noch das Kalbfleisch durch.
Inwiefern ist Ihre Arbeit so richtige angewandte Gastrosophie, die seit der Antike gepflegt wird? Also das berühmte Sokrates-Zitat, wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben. Das wird ja immer gerne an diesen Stellen auch erwähnt.
Naja, diese Disziplin, wie gesagt, ich unterrichte Gastrosophie und es ist eigentlich ein relativ neues Studienfach, aber natürlich etwas, was immer Leute interessiert hat. Das ist natürlich eine Sache, die einerseits mit einem gewissen kulturellen Wissen zu tun hat. Also man schätzt häufig auch nur das, was man wirklich kennt oder die Qualität einer Sache begreifen kann. Und da geht es mir jetzt nicht um Hummer und Kaviar, sondern einfach darum, ob zum Beispiel diese Kartoffel einfach nach Kartoffel schmeckt oder ob das Brötchen knusprig ist und diese ganz einfachen Sachen. Also Gastrosophie ist nicht lokulisch, sondern es deckt eigentlich alle Ernährungsformen einer Gesellschaft ab. Und das andere ist eben, dass es eben schon auch, wie Sie angesprochen haben, zum Beispiel soziologische Vorlieben beschreibt. Mhm. Warum essen wir lieber indisch als pakistanisch zum Beispiel und diese Sachen, ja? Aber es ist halt auch ein Fach, das sehr, sehr viel mit Praxis zu tun hat. Also wie man vielleicht nicht Literatur studieren kann, ohne nicht irgendwie die Klassiker gelesen zu haben, so muss man sich eben doch auch durch viele Küchen, Restaurants, Länderküchen, Imbissstände und so weiter doch ein bisschen hindurchprobiert haben, um diese praktische Erfahrung mit der abstrakten zu verknüpfen.
Sie haben es ja schon erwähnt, Sie lehren das Fach selbst in Salzburg. Sie haben den Studiengang auch mitentwickelt, den man ja sozusagen aufsatteln muss auf ein anderes Fach oder Ausbildung. Also kann man da zum Beispiel aus der Berufspraxis kommend, ich denke da an Köche, das ist ja auch eine anspruchsvolle Ausbildung, und kann dann an die Uni nach Salzburg gehen und sich da bewerben, um Gastrosophie zu studieren?
Ich muss da ganz offen auspacken. Zurzeit gibt es Diskussionen, wie die Studienanforderungen gestaltet werden. Sie werden im Augenblick höher geschraubt. Eine Zeit lang war das sehr, sehr wohl möglich, weil wir ja auch sehr, sehr stark das Wissen der Praxis schätzen. Ja? Also ich glaube, kein Professor kann all das wissen, was jemand, der sich mit der Welt der Käse oder der verschiedenen Hühnersorten und all diese Sachen auskennt. Ja? Wir prüfen ja eben mit der Masterarbeit am Schluss sehr wohl die akademische Qualifikation, aber im Augenblick ist das Ganze tatsächlich etwas in der Schwebe. Ich kann Ihnen da keine klare Auskunft geben, wie es weitergehen wird. Ja.
Was würden Sie denn favorisieren?
Also wenn ich mir das Gros der Studenten anschaue, dann ist eben das Interesse sehr, sehr stark an dem Praktischen beziehungsweise eben der Warenkunde, aber eben auch ein bisschen die Hintergründe zu begreifen. Und da geht es uns halt auch um so Sachen, ja, also warum essen wir bestimmte Sachen bevorzugt in bestimmten Ländern? Hängt das immer nur mit der Anbausituation zusammen oder hängt es mit Sachen zusammen, die wir im Kopf haben, weil wir bestimmte Staaten mehr schätzen? Also ich mache zum Beispiel einfach mal ein Beispiel. Ich finde es doch sehr, sehr verblüffend, wie eigentlich der öffentliche Rückgang slawischer oder ungarischer Küche bei uns in Deutschland ist. Diese Lokale, ich habe es gecheckt vor einiger Zeit, die gibt es kaum noch, haben fast alle geschlossen, ist halt zurzeit nicht modisch, sagen wir mal so.
Weil die so fleischlastig sind, oder?
Das ist richtig, aber ich gehe manchmal auch weiter. Also ich denke, manchmal hängt es auch mit einer generellen gesellschaftlichen Sympathie für bestimmte Völker, Kulturen, Nationen zusammen, die uns interessieren und andere interessieren uns halt nicht so. Ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen über russische Gastronomie in Deutschland geschrieben. Muss allerdings sagen, dass die russischen Lokale auch schon vor dem Ukraine-Krieg häufig geschlossen wurden. Es hängt natürlich damit zusammen, dass bestimmte Länder eben auch nicht dieses Modernisierungsprofil der Küche entwickelt haben. Ja? Also wir haben ja im Grunde jetzt auch in der deutschen Küche so, ja, Traditionen, aber es muss leichter sein. Wir machen jetzt nicht mehr 4 Knödel und einen riesen Sauerkrauttopf, ja? Sondern wir machen das halt geringer. Viele Küchen des Ostens haben zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung diesen Schritt noch nicht so gemacht und sind dadurch tatsächlich schwieriger vermittelbar. Wobei es natürlich jede Menge vegetarische Alternativen zum Beispiel aus Osteuropa gäbe, wenn man sich damit beschäftigen würde. Ja.
Natürlich ist wahrscheinlich wie alles, womit wir Menschen umgehen, auch Moden unterworfen. Also wir fühlen uns ja immer sehr individuell, aber dennoch wollen wir nicht ständig aus der Reihe scheren. Und wenn viele halt irgendwo hingehen, dann traben wir erstmal nach sozusagen. Das spielt sicher auch eine Rolle. Das ist ja so eine Art ja, anthropologischer Konstante, wenn man so will, des Menschseins.
Da kann ich Ihnen sehr zustimmen. Und diese Moden, die wandeln sich halt. Also vielleicht jetzt noch mal ganz kurz die Nachkriegszeit und so, da fanden wir das wahnsinnig aufregend, dass es scharfe ungarische Paprikaspeisen und jugoslawische gab. War eine absolute Mode damals, ja. Dann hatten wir ganz stark die mediterrane Mode, die ja auch toll ist, weil also mediterranes bedeutet frisch und leicht und Olivenöl, weniger Herzinfarktrisiko, alle diese Dinge, Dieta mediterranea. Das ging dann so weit, dass also die deutschen Restaurantführer fast alle schrieben, also irgendeiner hat mal geschrieben, das deutsche Nationalgericht ist mediterran, ja, vor 15 Jahren. Und was dann als nächste Mode bei uns stark wurde, würde ich sagen, war der asiatische Einfluss. Also so ein bisschen japanisch reintun, ein bisschen Wasabi, ein bisschen japanische Begriffe. Dann sehr bereichernd finde ich natürlich auch die ganzen vietnamesischen Lokale. Bei uns Korea ist zurzeit angesagt. Im Streetfood-Sektor eben die türkische Küche, weil ich so ein bisschen bedauere, dass diese sehr spannende Küche also nur auf Döner im Allgemeinen reduziert wird. Da gibt es schon noch einiges andere. In allerletzter Zeit jetzt auch noch israelische, aber auch ein bisschen syrische, dass man entdeckt, was es für eine tolle Gewürz- und Vorspeisenküche und auch tolle vegetarische Optionen gerade in der orientalischen Küche gibt. Also diese Moden sind sehr, sehr spannend, natürlich. Umgekehrt, es gibt auch immer so einen Streit unter den Wissenschaftlern. Also tun politisch dominante Mächte auch ihre Küche durchsetzen, also die USA, Burger und Steak? Oder ist es eigentlich so, dass eher die unterlegenen Völker, die siegreichen Völker, dann listenreich mit ihrer Küche infizieren, sage ich mal so?
Gut, da sind wir ja schon bei ökonomischen Fragen, handfesten, zur richtigen Zeit sozusagen den richtigen Riecher zu haben, marktwirtschaftlich und dann noch etwas durchzudrücken. Also ich denke da an die McDonaldisierung der Welt. Das ist natürlich genau das amerikanische Modell, wenn man es so will. Und dann kommt noch dazu, dass sich ja Fastfood dermaßen durchgesetzt hat, weil man glaubt, Zeit ist nur dann gut, wenn man sie produktiv ausnutzt und dann essen wir nebenbei, was ja mit das Schlimmste ist, was man sich antun kann. Und das Genießen und dann sich mal einen Besuch in einem guten Restaurant gönnen, das ist dann die Belohnung sozusagen. Aber gutes Essen ist nicht mehr der Alltag, wenn ich jetzt mal so ein bisschen polarisieren darf.
Sie sprechen da sehr interessante Sachen an. Also das eine ist natürlich, Fast Food ist da und es wird da bleiben und es wird wahrscheinlich noch immer stärker werden. Die Aufgabe ist eigentlich, das Fast Food besser zu machen. Das macht natürlich Sinn, sich mehr Zeit zu lassen, sagen auch alle Ayurveda-Regeln. Trotzdem, das gibt es, ja. Nur, es gibt natürlich auch da wieder ganz interessante Entwicklungen. Also selbst McDonald's versucht ja mittlerweile mit Regio-Hamburgern auf unterschiedliche Nationen einzugehen. Also das ist schon eine kleine Sache. Aber wir haben zum Beispiel gerade in diesem Foodtruck-Sektor ja eine Fülle an Initiativen, eher von einer jüngeren Generation, die also sagt, was weiß ich, wir machen jetzt Fritten aus Brandenburger Bio-Kartoffeln, ja. Oder wir machen eben eine Suppenküche auf und so. Also wer sich heute ein bisschen dafür interessiert, findet wunderbare Fastfood-Optionen. Und ich bin da relativ hoffnungsvoll. Aber was Sie angesprochen haben, so dieses schnelle, hastige, wo wir es immer wieder erleben, ist ja mittlerweile schon typisch für so Polizeifilme, ne? Dass die Ermittler eigentlich ständig ihre Leberkässemmel da reindrücken müssen sich und eigentlich völlig ungesund da ihre.
Und die Reste bleiben in den schönen Autos liegen.
Genau.
Also von wegen Tischkultur, weil wir das vorhin als Thema hatten, was das Restaurant auch zum Restaurant macht. Das Auto ist es schon mal nicht.
Ja, Tischkultur ist natürlich, ich würde schon sagen, auch eine europäische Errungenschaft. Also ein guter Bekannter von mir, Professor Otto Meyer, der lange das Deutsche Historische Museum geführt hat, meinte, also eine der ganz großen Entwicklungen der europäischen Kulturgeschichte ist die Entwicklung des Menüs und der Tischkultur, ja. Mhm. Wobei ganz klar andere Völker, China und so weiter, Japan haben eine extrem hohe Tischkultur. Mhm. Aber wir haben halt in Europa auch eine eigene aufgebaut. Und das ist schon ein kulturelles Erbe, das man ja jetzt nicht jeden Tag herausstellen müsste, aber das erhaltenswert ist.
Da sind wir ja tatsächlich bei Ihrem neuen Sujet sozusagen angekommen, denn eine Schale mit Wasser mit einer Zitronenscheibe drin, das gehört in vielen Tischkulturen nicht nur zum guten Ton, sondern es ist selbstverständlich. Sie widmen sich in Ihrer neuen Veröffentlichung in bewährter Manier den Zitrusfrüchten Italiens. Was haben die, was andere Obst- oder auch Gemüsesorten nicht haben? Und warum lohnt sich eine intensive Beschäftigung mit ihnen?
Also ich darf mit einem Zitat des Regisseurs Billy Wilder anfangen. Billy Wilder sagte einmal, Italy is not a country, it's an emotion. Italien ist kein Land, sondern eine Emotion. Und das ist tatsächlich ein bisschen mein Zugang zu Italien. Natürlich gibt es sehr, sehr viele. Aber mich hat es immer interessiert, diese Faszination Italiens. Die ist in der Literatur, in der Malerei zu spüren, die ist in der Küche, in der Musik zu spüren. Ganzen Notenschriften und so weiter, alles italienisch. Und ich habe mir gedacht, eine dieser materiellen Dinge, die eigentlich ganz stark zu dieser Faszination immer beitrugen, sind tatsächlich die Zitrusfrüchte. Also wenn man Reiseberichte liest, aus Jahrhunderten bis in die Gegenwart, es ist für viele Reisende ein Glück, wenn sie dann am Gardasee aus Deutschland ankommen und auf einmal die ersten Zitronenhaine sehen. Es ist der ewige Frühling scheinbar, die Bäume sind belaubt das ganze Jahr über, sie tragen Blätter, sie duften nach Blüten, tragen zugleich die Früchte, die Farben, das Gelb oder das Orange, übrigens die Farbe Orange ist erst im 19. Jahrhundert aufgetaucht durch die Früchte, ja, dass wir das so nennen. All das ist eine Verheißung des Südens, die ganz sinnlich, die ganz materiell ist, die ganz emotional ist, die Augen schließen und den Duft einatmen. Sie ist medizinisch da, aber sie hat natürlich auch ihre, wie soll ich sagen, ihre literarischen, ihre musikalischen, ihre gelehrten Schwärmereien. Also es ist wirklich ein Schlüssel zum Verständnis, zum sinnlichen Verständnis Italiens.
Dabei sind diese Zitrusfrüchte ja auch selbstverständlich auch in unseren Haushalten so finden, wo mehr oder weniger regelmäßig gekocht wird oder wo gerne mal ein Drink gemixt wird, also irgendwie sind die ein bisschen allgegenwärtig.
Das Spannende ist natürlich, dass Italien ganz tolle alte Sorten hat, die einfach besonders geschmacksintensiv sind, die besonders vitaminreich sind. Also das ist schon eine Alternative zu dem, was in vielen Haushalten stattfindet, nämlich ein Orangensaft aus der Tüte, der halt zum Frühstück kanonisch gereicht wird und der einfach nicht diesen Nähr- und Gesundheitswert hat, wie zum Beispiel ein frisch gepresster Blutorangensaft. Tatsächlich, Zitrusfrüchte sind allgegenwärtig in unserer Küche. Das ist auch ein Wohlstandsphänomen. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, was man ja im 19. Jahrhundert gezahlt hat oder noch früher, das waren ja unglaublich kostbare Kolonialfrüchte. Und es gibt ganze Orte in Italien, Sorrent oder auch Garniano am Gardasee, die im 19. Jahrhundert schwer reich dadurch geworden sind, dass sie diese kostbarsten aller Früchte exportierten. Viele können sich vielleicht auch noch daran erinnern, welche Sehnsucht es in der DDR nach Zitrusfrüchten gab. Da haben wir noch so ein bisschen eine Erinnerung dran, dass es nicht alltäglich ist. Mittlerweile haben wir natürlich einen Welthandel, also viele Zitrusfrüchte zu uns kommen auch aus Brasilien, einem der größten Produzenten. Die EU hat natürlich auch den Handel sehr erweitert. Dabei allerdings teilweise eben auch auf große Plantagenwirtschaft gesetzt, wie in Spanien, wo es ja Wasserprobleme gibt. Das heißt, Zitrusfrüchte sind allgegenwärtig. Was natürlich spannend ist, will man die Schale verwenden, die Zesten, dann muss man auf Biofrüchte schauen. Und da habe ich halt auch wieder festgestellt, die größten Bioproduzenten, da hat Italien, Süditalien die Nase vorn. Die hatten einfach nicht das Geld, alles so zu modernisieren, sie haben es so gelassen. Und wenn man heute schaut, also Bio-Zitronen, da geht man gut und gerne eben nach Kalabrien oder Sizilien. Und natürlich sind das Zitronen und Orangen, die aufwendig mit Handarbeit, also man spricht auch von einer heroischen Agrumen, also Zitrusfrüchteanbau, hergestellt sind. Es wundert mich nicht, dass Amalfi-Zitronen zum Beispiel auf dem Fiktualienmarkt eben, die kosten schon ihre 8 Euro das Kilo. Aber es duftet halt auch ganz, ganz anders als eine vielleicht im Kühlhaus gelagerte Zitrone, die auch schnell schimmelt. Ja.
Und ich habe auch noch nirgendwo gesehen, dass genau dort die mit den Blättern angeboten werden, was ja ein unglaublicher optischer Genuss ist neben dem Duft. Also dieses satte Grün und dann das Gelb dazu, das ist schon ein schönes Erlebnis, kann man sagen.
Das freut mich total, dass Sie diesen ästhetischen Gesichtspunkt erwähnen. Also mich hat das immer fasziniert, wenn ich über die Märkte von Palermo oder Neapel ging, dass da immer diese grünen Blätter mit dran waren. Bei dem Buch habe ich natürlich mit Bauern geredet und die haben gesagt, ganz traditionell schneiden wir die Früchte immer so ab, dass ein bisschen Stängel und ein bisschen Blatt dran bleibt. Dadurch halten sie sich länger.
Kennt man von Tomaten zum Beispiel, ja auch ganz selbstverständlich.
Genau. Wenn man das Ganze natürlich nicht chemisch behandelt, nicht in irgendwelche Tiefkühlhäuser gibt, wie man das früher gemacht hat, dann war das die Methode. Also ich kann nur raten, wenn man auf Märkten dann doch Kistchen sieht, wo die Blätter dran sind, kaufen.
Vor allem aber sind ja Zitrusfrüchte auch tatsächliche Global Player. Das kam ja jetzt schon so ein bisschen durch aus Ihren Ausführungen. Und Sie haben eine astreine Migrationsgeschichte. Was davon ist denn heute noch relevant in der Küchen- und Kulturgeschichte Italiens?
Die Zitrusfrüchte kommen aus Yunnan, Südchina, aus dem Himalaya-Bereich, gehen dann nach Indien rein. Also der Name Orange ist ursprünglich ein Sanskrit-Wort, wandern dann auf der Seidenstraße ins Heilige Land, in den vorderen Orient. Und wenn wir solche tollen Pflanzungen in Amalfi zum Beispiel, die Zitronenpflanzungen oder auch in Sizilien und Palermo, die Bitterorangen, dann ist das natürlich arabischer Einfluss. Also diese Länder, diese Teile Italiens hatten eben im Mittelalter durch die Kreuzzüge ganz intensive Kulturbeziehungen zur arabischen Welt. Sizilien war überhaupt eine Zeit lang islamisch. Also da ist sozusagen dieses Ursprüngliche noch erhalten. Man kann natürlich dann noch in so Einzelsachen gehen. Also die Mandarinen kommen eben aus China ursprünglich, wurden dann von einem Briten auf Malta, glaube ich, angepflanzt und dann in Italien angepflanzt. Ja, genau. Es fällt mir ein sehr schöner, ganz kurzer Satz ein von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diesem sizilianischen Schriftsteller, der ja mit der Leopard einen berühmten Roman, der auch verfilmt wurde, geschrieben hat. Also der schreibt zu den Orangen einfach Quel profumo islamico, welch islamischer Duft.
Sie haben ja auch die Kulturlandschaft des Stiefels geprägt. Also wenn man an diese Terrassen denkt, weil die wollen ja die volle Sonne sozusagen haben, zumindest tagsüber, nachts, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt, können die das mit der Kälte schon aushalten bis zum gewissen Grad. Und sie brauchen sie sogar, um ihre Farben zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sehen Sie, das ist genau einer dieser Dinge, die ich eben bei diesem Buch auch mit einer gewissen Verblüffung festgestellt habe. Also ich habe immer wahnsinnig gerne Blutorangen in Sizilien mir gegönnt. Aber wenn man diese gleichen Blutorangen woanders anpflanzen würde, eben nicht am Ätna, dann würden sie keine Blutorangen werden. Es ist tatsächlich dieser große Temperaturunterschied, der Ätna auch im Sommer teilweise noch schneebedeckt, da gibt es kalte Fallwinde und dann die Hitze des Südens und dieser Temperaturunterschied führt dazu, dass sogenannte Anthocyane entwickelt werden und die sorgen für diese tiefrote, fast schwarz-violett-rote Farbe und für einen unglaublichen Vitaminreichtum.
5000 Arten werden weltweit angebaut. Was sind Zitrusfrüchte eigentlich biologisch gesehen?
Da muss ich ja fast in meinem Buch selber nachschauen. Also man hat sehr, sehr lange nachgedacht darüber. Die Vielfalt der Arten hängt damit zusammen, dass es extrem viele Spontanmutationen gibt. Botanisch eigentlich der berühmte Carl von Linné, ja, der Schwede, der eben 1753 überhaupt erstmal die Gattung Zitrusfrüchte definiert hat. Ich bin nicht der Totalbotaniker, aber diese Früchte heißen eben Aurantiaceen, das ist der formale Begriff, und gehören zu den Rautengewächsen, die wiederum eine Familie innerhalb der Ordnung der Seifenbaumartigen bilden. Damit wären sie auch verwandt mit Pflanzen wie der ölreichen Weinraut oder dem asiatischen Currybaum. Das heißt, es ist, glaube ich, doch eher was für wirkliche Fachleute, ganz genau botanisch das festzustellen. Aber interessant ist natürlich einfach die Urformen, nicht? Also, dass eben doch sehr, sehr viel abstammt von der Bitterorange und eben auch von der Pampelmuse, ja?
Wir haben festgestellt, es gibt viele Sorten durch Spontanmutation verstanden. Gibt es eigentlich einen vergleichbaren Alleskönner in der Küche? Also man kann sie heiß genießen, man kann sie natürlich kalt trinken, man kann sie medizinisch einsetzen. Sie hat geholfen, Skorbut zu bekämpfen, ihre Inhaltsstoffe. Man kann sie mit oder ohne Alkohol genießen. Man kann sich Poster oder Gemälde an die Wand hängen, wo sie dargestellt sind. Man findet sie über die Jahrhunderte. Ich glaube, es gibt wenige Stillleben, wo keine Zitronen irgendwie zum Standardrepertoire gehören. Man kann mit ihr putzen, man kann reinigen. Also Ihnen fällen wahrscheinlich noch viel mehr Sachen ein. Aber sie ist eine echte Alleskönnerin und dazu auch noch eine Sympathieträgerin. Also mir ist nichts eingefallen, was vergleichbar ist.
Nein, also da fällt mir auch nichts Vergleichbares ein. Ich würde vielleicht einfach noch ganz schlicht sagen, es ist auch die wohlschmeckendste Medizin, die ich kenne. Und wir sind ja in der Weihnachtszeit, also natürlich ganz wichtig, Orangeat und Zitronat, also die in Honig oder eben auch in Zucker eingelegten Schalen der Zitrusfrüchte. Es gibt eben diese sogenannten Cedri auf Italienisch, oder auf Deutsch etwas kompliziert Zitronat-Zitronen. Das sind große Früchte, die können wirklich also Größe einer Kokosnuss erreichen. Sie hatten angesprochen die spanische Malerei, da gibt es ja diese Stillleben, wo manchmal so riesige, warzige Zitrusfrüchte drauf zu sehen sind. Die haben auch unserer Zitrone den Namen gegeben. Wir sagen ja nicht Limonen, sondern Zitronen, weil wir als erstes kandierte Schalen dieser Frucht bekamen. Wenn Sie mal so eine Zitronat-Zitrone in der Hand gehalten haben, da ist ein winziger Fruchtkern sozusagen drin, ja, der ist ziemlich sauer und dann ist eine ganz dicke weiße Innenschale drin, die gut schmeckt, kann man auch ein bisschen salzen, wenn man will. Und diese Innenschale mit der Außenhaut, die wird kandiert. Also das ist das ideale Produkt für Zitronat zumindest, ja. Und es ist eben auch eine Frucht, die im Winter reift, ja, also das ist ja auch nicht so häufig und sie wächst ja trotzdem in einigermaßen benachbarten Gegenden, also die nördlichsten halt am Gardasee, Zitronen und Orangen eben, ja, Sizilien, Sorrent und so weiter, also der Transportweg war jetzt nicht sonst wie weit. Und ja, vielleicht noch ganz kleine gelehrte Anmerkung, also man hat natürlich lange in der europäischen Kulturgeschichte sich auch immer gesagt, ja, also diese Zitrusfrüchte, die kommen eigentlich auch aus dem Orient. Also es gibt eine Menge Madonnenbilder, wo auch ein Orangenbaum dabei ist. So gesehen passt es natürlich auch schön zur Weihnachtszeit, ja. Also fast eine heilige Frucht auch.
Ja, weil sie für Reinheit dann in dem Fall steht, so ikonografisch gesehen, oder?
Ja.
Kann man den Schluss ziehen?
Wir haben ja das Putzen angesprochen.
Genau.
Aber ikonografisch, also da gibt es natürlich theologisch einige sehr, sehr interessante, also zum Beispiel, dass der Baum das ganze Jahr Früchte trägt. Ja, da haben natürlich einige gesagt, das ist die Keuschheit der Maria. Der Baum verhüllt sich, ja. Er ist schamhaft zum Beispiel. Also da gibt es also sehr, sehr für uns heutige vielleicht etwas verstiegene, abstrakte Deutungen, warum dieser Baum eben auch so gut in die christliche Mythologie passt.
Ja, und nicht zu vergessen die schönen Orangenblüten, die manchmal auch in Brautsträußen verwendet werden.
Die Blüten sind ja eine der großen Verführungen. Also wenn man wirklich durch so einen Zitronenhain geht oder vielleicht auch durch so eine geschlossene Limonaia oder ein Orangenhaus in Florenz zum Beispiel und so, dann ist natürlich dieser betörende Duft eine der ganz großen Verführungen. Ja, also Maupassant zum Beispiel, der französische Schriftsteller, hat gesagt, er war benebelt vor Glück, als er in Palermo diesen Duft da gerochen hat. Also wirklich ein enthusiastisches Erlebnis, kann man sagen. Dieser Duft spielt im Übrigen auch in der Küche eine Rolle. Also eines meiner Lieblingsgebäcke ist diese Pastiera. Gibt es mittlerweile manchmal bei uns auch. Das ist ein neapolitanisches Ostergebäck. Und es sind also gequollene Weizenkörner drin, ein bisschen Ricotta-Quark. Und das Ganze ist mit dem Öl von Orangenblüten, mit Zagara-Blüten aromatisiert. Ein wirklicher Duft des Südens.
Also von den Parfums ganz zu schweigen, was auch eine Rolle spielt. Also man kann gar nicht genug bekommen von den Zitrusfrüchten und es ist tatsächlich eine ganzjährige Alleskönnerin. Das ist erstaunlich, bis hin, dass es auch ein kleines Kraftwerk sein kann. Das hat der Künstler Josef Beuys nämlich bewiesen. Auch das ein sehr schönes Beispiel aus der Kunstgeschichte. Er hat ja tatsächlich aus einer Zitrone ein kleines Kraftwerk gemacht, oder?
Ja, die sogenannte Capri-Batterie, wo also ein elektrischer Stecker in einer Zitrone drin steckt. Ich finde das also wirklich ein absolut gelungenes Kunstwerk, um die Inspiration Hesperiens, das ist ja dieser gelehrte Zitronenname Italiens, die Inspiration Italiens oder Hesperiens für uns Nordlichter seit Jahrhunderten und bis in die Gegenwart darstellt.
Bevor wir jetzt allzu sehr ins Schwelgen kommen, das behalten wir uns dann für die Lektüre Ihres Buches, habe ich unlängst eine Meldung von einem medizinisch-journalistischen Informationsdienst gelesen. Da hieß es, man solle doch ganz vieles ersetzen, was so in Richtung Bindemittel geht, durch Zitrusfasern, weil die auch alles können. Ist Ihnen das auch schon mal untergekommen, diese Geschichte mit den Zitrusfasern?
Also es geht ein bisschen darum, dass man eben die Schalen nicht einfach wegwirft, sondern auch weiter verwendet. Im Prinzip ja, also als Fasern jetzt nicht, aber man kann natürlich den Glühwein darum aromatisieren. Ich reibe halt sehr gerne die Zesten auch ab. Aber man muss natürlich erstmal überhaupt schauen, dass man biologische oder nicht behandelte Früchte kriegt, was ja gar nicht so häufig ist, ja. Was ich ganz interessant fand, also dass tatsächlich bei diesen Salzzitronen, die heute ja eher marokkanisch sind, dass da offensichtlich doch die Vitamine weitgehend erhalten bleiben. Man kann das da feststellen, weil eben die britische Navy eben auch dann Salzzitronen für die Matrosen gekauft hat gegen den Skorbut. Aber es geht natürlich trotzdem nichts über den Saft einer frischen Zitrusfrucht. Ich habe mir übrigens, also ich war vor ein paar Tagen jetzt in München in der Straße, der Landwehrstraße, wo eben sehr, sehr viele orientalische Geschäfte sind und habe mir also eine Riesentüte mit Bitterorangenschalen aus dem Iran gekauft. Ich weiß nicht, ob die legal eingeführt worden ist, aber jedenfalls fand ich es jetzt spannend. Die ist auch schon in meinem Glühwein gelandet. Also ich kann sehr dazu raten, diese Schalen irgendwie, wenn man saubere Früchte hat, zu verwenden. Aber das kann man auch selber machen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war das SR-Kulturgespräch mit dem Gastrosophen, Gastrokritiker und Publizisten Peter Peter. Ganz herzlichen Dank, Peter Peter, für das erkenntnisreiche, launige und hintergründige Gespräch. Mein Name ist Barbara Renno und ich empfehle ganz dringend die unbedingte Lektüre, Ihre Bücher über die Küchen aus Frankreich, Österreich, Italien und Deutschland zum Beispiel, die sind bei CH Beck erschienen. Und Ihr ganz neues Buch ist beim Wagenbach Verlag erschienen und es heißt Blutorangen, eine Reise zu den Zitrusfrüchten Italiens.
Ja, und Reisen gäbe es eventuell auch mit mir. Also anlässlich dieses Buches habe ich auch 2-3 Lemon Trips aufgelegt in die Amalfiküste und nach Kalabrien. Und meiner Website finden die sich.
Ja, herzlichen Dank und einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch danke für das wirklich inspirierende Gespräch.